Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo. Ja, wer diese Lindenstraßenmelodie hört, der weiß, jetzt kommt ein fieser Cliffhanger. Die erste Berlinale nach Kosslick. Die Verkündigung der 18 Wettbewerbsfilme. Wie es war, wer es genau war, was daran besonders war, das besprechen wir gleich. Und um die Lindenstraße geht's auch noch. Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Ja, so klingen Berlinale-Chefinnen heute. Die beiden haben heute zwar noch nicht die Jury, aber die Wettbewerbsfilme verkündet, die um den Goldenen Bären konkurrieren. Natürlich unter Anwesenheit unseres Filmredakteurs Patrick Wilinski. Hallo.
Hallo.
Ich muss mich noch an den Klang dieser Namen gewöhnen. Dieter Kosslick klingt bei mir immer noch nach. Wie war es so? Erste Verkündigung jetzt. Ohne Kosslick seit sehr langer Zeit, stimmungstechnisch, wie hat sich das dargestellt, was war anders?
Ja, es war schon voller als sonst, würde ich sagen, und die Atmosphäre war auch konzentrierter. Ich würde das so ein wenig vergleichen wie die Atmosphäre in einer ersten Uni-Vorlesung unter Erstsemestlern. Wir wussten ja auch nicht, welche Filme vorgestellt werden. Das war unter Dieter Kosslick noch anders, da kannten wir den Wettbewerb schon vorab und man ist hingefahren, um Interviews zu führen und sich O-Töne abzuholen. Hier war die Atmosphäre dann auch ein bisschen aufgeregt später und man wollte ja schon sehen, wie die beiden, Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, dieses Programm auch pitchen, unter welches Motto sie das vielleicht alles stellen. Gerade Chatrian läuft ja so ein wenig der Ruf voraus, ein Intellektueller zu sein, dem der Film wichtiger ist als sein eigener Auftritt. Und das hat sich heute meiner Meinung nach auch bewahrheitet. Zu jedem Film gab es eine kleine Filmkritik von ihm, ohne Spoiler natürlich, also eine kleine Erläuterung aus erster Hand, wieso er gerade diesen Film im Wettbewerb genommen hat und einen anderen vielleicht nicht, wobei er die Titel natürlich nicht genannt hat. Und das klang dann zum Beispiel im Hinblick auf den italienischen Wettbewerbsfilm Bad Tales so.
This is a peculiar fresco. I would like to call it a landscape with the ruins. The ruins of the film are not destroyed building of World War II. The 21st century, the ruins are something broken inside the family.
Also für Chatrian, man hört den italienischen Einschlag natürlich in seinem Englisch, ist das ein Film wie eine Landschaft mit Ruinen, nur sind diese Ruinen nicht mehr äußerlicher Natur, also irgendwelche Häuser, sondern im 21. Jahrhundert, so wird es uns der Film ja hoffentlich erzählen, sind diese Ruinen in uns drin. Und das zeigt sehr schön, wie Chatrian selber über seine Filme spricht, er kennt jeden Einzelnen persönlich, ich hatte das Gefühl, er will sie uns sofort zeigen und mit uns diskutieren. Aber die Presse, die ist noch etwas anderes gewöhnt in den 18 Jahren Dieter Kosslick, nämlich, dass wir ein Motto bekommen, ein Thema, das man sofort hinschreiben kann. Die Berlinale steht unter dem Motto, das Private ist politisch und so weiter. Und danach fragte ein Kollege und die Antwort von Chatrian, die fand ich besonders toll.
Do you need a motto? Do you all need
no,
a motto?
No, I'm just interested.
You tell me. If you need a motto, we'll find one.
Also, brauchen Sie ein Motto, dann finden wir gemeinsam eins. Er betonte halt immer wieder, es geht um jeden Film einzeln und dass der Job der Kritiker auch natürlich der Job der Kritiker ist.
Also vieles anders. Und wenn wir jetzt auf die Filme im Einzelnen gucken, wenn auch nicht auf jeden ausführlich, dann haben wir 18 Filme, die im Wettbewerb sind um den Goldenen Bären. Welche zum Beispiel?
Ja, es gibt viele bekannte Namen, interessanterweise. Autorenfilmer, die schon auf der Berlinale waren, aber auch in Cannes ganz häufig sind. Kelly Reichardt aus Amerika zeigt ihren neuen Film. Mohammad Rasoulouf aus dem Iran zeigt seinen neuen Film. Er darf ja nicht ausreisen, ist Stammgast in Cannes. Also sehr schön, dass er seinen Film in Berlin zeigt. Ob er kommen kann, ist ungewiss. Er hat einen Film über die Todesstrafe in Iran gedreht. Der Koreaner Hang Sang-soo oder der Taiwanese Chai Ming-liang und natürlich auch Christian Petzold aus Deutschland. Das sind Autorenfilme, auf die ehrlich gesagt Cinephile warten, auf ihre neuen Werke natürlich. Dass es nur zwei deutsche Regisseure im Wettbewerb gibt, finde ich zunächst einmal gut. Neben Christian Petzold ist das Bohan Kobani, der eine aktualisierte Fassung von Berlin Alexanderplatz zeigt, mit einem Flüchtling in der Hauptrolle. Also in gewisser Hinsicht gibt es sowieso zwei, drei Filme, auch wenn sie nicht von deutschen Regisseuren stammen, die sich der Stadt Berlin aus unterschiedlichen Aspekten nähern. Christian Petzold interessiert sich für das Wasser in Berlin, die Flüsse, die Seen und die Wesen, die darin wohnen. Und ein Schweizer Film mit dem Titel Schwesterlein interessiert sich für die Berliner Theaterlandschaft mit Lars Eidinger und Nina Hoss in der Hauptrolle. Spielt das alles hier im Theaterbetrieb und sogar Thomas Ostermeier tritt als er selber auf. Das klingt doch nach einem perfekten Wettbewerb für das 70. Jubiläum der Berliner.
Und das klingt nach einer Berlin-Achse. Was ist denn mit der Hollywood-Achse? Gibt's die?
Ja, es kommen natürlich bekannte Menschen, Javier Bardem und Elle Fanning allein im Wettbewerb. Ich hatte aber so das Gefühl, dass man den roten Teppich vor allem auch beim Haus der Festspiele austritt oder beim Friedrichstadtpalast in der sogenannten Sektion Berlinale Special Gala. Da ist das Starlaufen besonders hoch. Also Johnny Depp, Kate Blanchett, auch die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton kommt. Es gibt nämlich eine Miniserie über ihr Leben nach der Präsidentschaftswahl. Das finde ich ganz interessant. Und ein kleiner Coup ist dem Festival gelungen, denn sie zeigen auch den neuen Pixar-Film. Onward heißt er. Keine halben Sachen im deutschen Untertitel. Über zwei Elfenbrüder, die nicht glauben, dass es in der Welt keine Magie mehr gibt.
Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 16 seid.
Das ist ein Zauberstab. Dad war ein Zauberer.
Euer Vater war Buchhalter.
Dieser Zauber bringt ihn zurück.
Was?
Was, Dad wird wieder lebendig? Das ist nicht möglich.
Doch, ist es. Und zwar damit.
Die Idee des Zaubers in der Welt ist natürlich schön für ein Filmfestival, das sich auch an die kleinen Zuschauer widmet. Es gibt ja auch eine Kindersektion.
Und Pixar trifft Berlinale hat natürlich eine gewisse Bemerkenswertheit. Ja. Ne? Gibt es sonstige?
Ja, es gibt 6 Frauen hinter der Kamera im Wettbewerb. Ich glaube, das ist zurzeit auch sehr wichtig. Das ist eine Quote, die Cannes und Venedig zusammen nicht hinbekommen. Und natürlich ist es aber noch weit entfernt von einer 50-50-Quote. Das stimmt auch. Was ich besonders spannend fand, ist der Trend, dass es 4 Regieduos im Wettbewerb gibt. Und das korrespondiert mit einem Thema der Berlinale Talents, nämlich die Frage nach dem Sinn von kollektiven Filmarbeiten. Und das fasste Chatrian so zusammen.
We have 4 films made by a duo. I think also the idea of going beyond the author is something that question filmmakers nowadays.
Also die Idee des Autorenfilmers, des Genies, das alles beherrscht, das ist seit MeToo schon sehr angekratzt. Im Theater hat sich da schon was bewegt, im Film noch weniger. Und es ist jetzt spannend zu sehen, ob, wenn Regieduos sich mal an Filme machen, ob das vielleicht auf der Leinwand einen anderen kreativen Output hat. Das wird sehr spannend zu sehen. Also eines dieser interessanten Themen vielleicht nicht, aber Tendenzen der nächsten Berlinale.
Und mehr zu hören zur Berlinale gibt es bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Dann später in Studio 9 Kultur und Politik. Am Abend ab 17 Uhr. Teil 1 erbracht uns jetzt Patrick Wilinski hier im Kompressor. Dankeschön.
Bitte.
Van der Thorn. Ach, Lindenstraße. Bald ist die Geschichte, ne? Nach 35 Jahren. Läuft im März die letzte Folge und wir gehen jetzt in sie rein, in ihre Kulissen. Denn Volker Renner, Fotograf, von dem kommt ein Fotoband. Für den ist er in die Serienkulissen eingetaucht, hat fotografiert bei Mutter Beimer und Dr. Dressler zu Hause. Und über Konstruktion und Wirkung der Fake zu Hause sprechen wir mit ihm. Tag, Herr Renner.
Herr Grampes, ich grüße Sie.
Für mich
tatsächlich sind es 2 Bücher. Also das,
ja, das wollte ich ganz sauber auseinanderklamüstern. Erstmal auf diesen eingebundenen Band kommen mit den Wohnungsdetails und dann nochmal auf die Broschüre dazu. Also das haben wir jetzt schon mal quasi fürs Gespräch vereinbart. Aber erstmal wollte ich Sie was anderes fragen. Nämlich für mich hat die Lindenstraße ganz selbstverständlich zur Kindheit gehört mit all ihren mörderischen Cliffhangern am Ende. Wie ist denn eigentlich Ihre Beziehung zur Lindenstraße?
Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ich bin Jahrgang 77, das heißt auch ein Stück weit mit der Lindenstraße aufgewachsen. Also ich erinnere noch, dass es dann irgendwie sonntags irgendwo lief, die halt irgendwie immer. Und deshalb fand ich es eigentlich auch doppelt spannend. Also weil es einerseits so ein bisschen wie so eine Zeitreise natürlich war in die eigene Geschichte, aber auch in so ein kollektives Gedächtnis, dass diese Lindenstraße irgendwie über diese Wahnsinnszeit von über 34 Jahren konstruiert hat.
Und die ja auch mit ihren Wohnungen irgendwie was ausgestrahlt hat, mit der Einrichtung dieser Wohnung, mit dieser Heimeligkeit. Also wenn ich so daran denke, dann denke ich zuerst an, also Gemütlichkeit, an diese Briefkästen neben dem Fahrstuhl, da wo sich alle mal zufällig zum Quatschen getroffen haben. Else Kling ja vor allem, die Lästerbacke. Was waren denn Ihre Assoziationen, bevor Sie in diese Kulissen gegangen sind, was diese Einrichtung angeht?
Also ich habe eigentlich, also der Grund, überhaupt nach Köln zu fahren, das heißt, die Serie wird ja in Köln gedreht und spielt in München. Also auch da, das fand ich eigentlich auch schon mal einen spannenden Aspekt, war eigentlich wirklich so dieses Thema von zu Hause und wie das zu Hause konstruiert wird. Also wie über diese Sets Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. Wer ist wer, über welche Einrichtungsmittel und so weiter. Und also ich fand es eigentlich so ein spannendes Thema. Und wie dann halt wieder dieses Zuhause gespiegelt wird und beim Zuschauer zu Hause im Wohnzimmer oder halt jetzt dann irgendwie vielleicht auf dem iPad aus der Mediathek oder so. Also wie es sozusagen dann wieder gespiegelt zurück beim Zuschauer ankommt.
Ja, und wie ist denn das erstmal, wenn man auf dem WDR-Studiogelände in Köln-Böcklemünd da steht, wo die Kulissen sind? Welches Bild bietet sich da? Also wie ist dieser Lindenstraße-Mikrokosmos aufgebaut?
Also es gibt erstmal halt zwei große Studios, in denen diese ganzen Wohnräume versammelt sind, also auf die ich mich halt tatsächlich in dem Projekt auch am meisten konzentriert habe. Und es gibt natürlich diese Straße, und diese Straße ist natürlich schon beeindruckend. Aber wie gesagt, in meiner Arbeit habe ich mich halt mehr auf diese Details, auf die Inneneinrichtungen konzentriert und bin halt durch diese Wohnräume gewandert, also durch diese gelebte Patina, die sich da auch teilweise angesammelt hat in den einzelnen Studios.
Und da sieht man immer wieder Bücher gestapelt, ja, also ein Stapel ganz oben drauf, das Exemplar Methodik der sozialen Arbeit, immer wieder Stofftiere und Einkaufslisten, das ist mir so aufgefallen, das wirkt so down to earth, kein Schnickschnack, hier leben mutmaßlich soziale Menschen, Beziehungsmenschen. Was haben Ihnen denn die Wohnung erzählt?
Ja, es gibt natürlich auch so Unterschiede, die in den Wohnungen erzählt werden. Das heißt, es gibt ja sozusagen diese Haus Nummer 3, das ist ja das, von dem Sie auch schon gesprochen haben, wo Frau Kling gelebt hat. Und Mutter Beimer natürlich, ja, auch, wo man sich im Treppenhaus trifft. Dann gibt es aber ja auch noch die Villa Dressler, die so ein bisschen bildungsbürgerliche Pendant dazu ist. Und mittlerweile ja auch ein Loft, das in der Lindenstraße Einzug erhalten hat. Und im Loft wird es natürlich dann so ein bisschen moderner, wird es so ein bisschen aseptisch, es steht ein Fahrrad natürlich mit drin. Auch da fand ich es ein bisschen spannend, weil auch diese Idee von so einem Loft ist natürlich auch wieder so eine amerikanische, die, glaube ich, da wieder so aus diesem amerikanischen, aus dieser Bildwelt stammt. Also, dass ein Fahrrad da drin steht, dass der Fahrstuhl direkt da reinfährt. Also ich fand es schon spannend, wie sozusagen diese Unterschiede konstruiert werden.
Unterschiede, aber auf der anderen Seite im Vorwort Ihres Fotobandes, da durfte ich lesen, für die Beschreibung der Figuren wird auf Gegenstände zurückgegriffen, die das Offensichtliche noch offensichtlicher machen.
Das ist tatsächlich auch ein schöner Text, bei dem ich mich nochmal bei Merle Radke bedanken würde. Die hatte halt eine Einleitung geschrieben, die noch viel mehr auf diese ganzen feinen Unterschiede eingeht und auch genau auf das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass diese Zuschreibung darüber halt natürlich noch unterstrichen werden. Und manchmal kann man auch sagen, es ist vielleicht ein bisschen too much, aber...
Wo denn besonders? Bei Helga Beimer oder?
Ja, ich glaube bei Helga Beimer, die ist ja, finde ich, noch eigentlich so die, die läuft ja noch sehr so normal. Also ich finde, es gibt zum Beispiel die, also wenn ich jetzt gerade mal hier im Buch blätter, die Wohnung von Murat und Lisa, da geht es schon sehr so, also da ist halt der Migrationshintergrund, wird da schon sehr ausgelebt über so Goldbordüren, eine Moschee als Wecker. Also da ist es vielleicht ein bisschen drüber, aber irgendwie passt es dann doch sich immer wieder ein, finde ich. Also es gibt halt eine wahnsinnige Detailverliebtheit in diesen Sets. Und die hat mir dann halt tatsächlich auch Spaß gemacht, da so ein bisschen wie die dann als Tatorte eigentlich fast festzuhalten.
Was ich ganz spannend finde, ist diese wohnliche Heimeligkeit und Geborgenheit auf der anderen Seite und auf der anderen Seite das zumindest ja früher mal Progressive. Ich erinnere nur an den ersten Männerkuss im deutschen Fernsehen. Kleiner O-Ton am Rande.
Als du das erste Mal einen Mann angefasst hast. Bei mir war es genauso. Das habe ich auch von dir übernommen. Weil du hast mir das damals so faszinierend beschrieben.
Ich habe doch kein Talent zum Erzählen.
Hey, doch. Du mit 10. Lass uns ein neues Kapitel beginnen.
Und jetzt küssen sich zwei Männer, ne? Haben Sie gerade nicht
eine
im
sehr
Bild.
Schöne Szene. Ja, vielen Dank, dass Sie die ausgesucht haben. Finde ich auch wirklich eine wichtige Szene. Also gerade auch in der deutschen Medienlandschaft. Und für die Zeit natürlich wirklich progressiv.
Ihrer Zeit also, voraus, ne? Und das war ja eine Zeit lang immer so der Tenor, dass Lindenstraße dafür steht. Wie passt das zu dieser Heimeligkeit, zu dieser Gemütlichkeit, die ja eben auch über diesen Wohnraum läuft?
Ach, ich glaube, dass dann halt, also ich glaube, dieser Wohnraum dient sozusagen so ein bisschen dazu, um es sozusagen, um diese Authentizität zu etablieren. Aber dann findet natürlich, dann, es wird natürlich wahnsinnig viel verhandelt in dieser Serie. Und ich glaube, dass diese ganzen Settings helfen eigentlich diesen Themen, die natürlich da auch geballt auftreten in der Lindenstraße. Also es findet ja alles eigentlich statt, was man sich nur vorstellen kann. Ja, ich glaube, das ist... ist halt so ein bisschen so ein deutsches Panoptikum und das teils dann auch wieder in diesen Settings eigentlich wieder wiederentdeckt werden kann.
Und da ziehen Sie einen ja total rein in diesem Fotoband mit den Detailaufnahmen. Aber da sieht man halt nie, dass es eine Kulisse ist, also keine Leuchten, keine Kameras. Die sieht man dann in der Broschüre, die zu Ihrem Fotoband gehört. Da zeigen Sie dann die ganzen Wohnungen. Und die Aufnahmen sind da immer so, dass klar ist, wir sind in einer Kulisse. Statt einer Wohnungsdecke sieht man dann da oben Gerüste, an denen Filmbeleuchtung hängt. Warum diese Aufsplittung in den Fotoband, der suggeriert, ich bin bei wem zu Hause, und eine Broschüre, die zeigt, ich bin in einer Kulisse?
Ich wollte es eigentlich so ein bisschen, also das gebundene Buch, also der Serientod, ist halt so aufgebaut, dass es wirklich sehr auf den Details ist, im Querformat fotografiert. Also es bleibt so in einer filmischen Perspektive. Und der Index, also dieses Begleitheft, das es dazu gibt, sollte so ein bisschen wie die Auflösung eigentlich sein. Also man kann sozusagen einmal in diese Sets, in diese Texturen, in die unterschiedlichen Materialitäten. Bei dem einen ist es halt der Laminatboden, bei dem anderen sind es dann die Ölgemälde, wo die verschiedenen Sachen, gesellschaftlichen Sachen auch verhandelt werden. Und das andere ist so ein bisschen die Auflösung, dann im Hochformat. Und da sieht man dann, man bewegt sich halt in der gleichen Reihenfolge wie in dem Detailbuch durch die Sets. Aber man hat sozusagen die komplette Verortung eigentlich. Und nach dieser Verortung gibt es noch mal einen Teil, über den ich mich sehr gefreut habe, dass ich den so rechtzeitig zur Verfügung gestellt bekommen habe. Da sind dann noch mal alle 1758 Folgen, also alle Titel aufgelistet, die, wenn man sie so liest, nacheinander weg, auch ein Stück weit absurdes Theater eigentlich noch mal für sich sind.
Da haben wir jetzt keine Zeit mehr zu, aber ich würde Sie schon gerne noch fragen, welches der Exponate, das Sie gesehen haben, Sie sich mitnehmen würden aus einer Lindenstraßenwohnung, wenn Sie könnten?
Oh, witzigerweise bin ich das beim Book Release gerade gefragt worden in Köln und ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden, dass mir jemand dann vom Set gesagt hat, sie suchen sich was aus. Also ich fand es tatsächlich wahnsinnig schwierig. Also ich hätte jetzt, selbst jetzt könnte ich immer noch nicht sagen, was ich unbedingt hätte haben wollen.
Also, dann entscheide ich das. Das Hochzeitsbild von Helga Beimer und ihrem Ex-Mann Erich, dem verstorbenen
sehr,
Mann.
Sehr gute Wahl. Ich glaube, das ist im Museum gelandet tatsächlich.
Volker Renner über Lindenstraße, sein Fotoband. Erschien im Text im Verlag, 240 Seiten, 44 Euro. Danke, Herr Renner.
Vielen Dank.
Ich kann es immer noch kaum glauben, dass wir jetzt in diesem Jahr 2020 übrigens schon angekommen sind. Werden gleich auch ein paar Jährchen zurückkatapultiert, jetzt in den Filmen der Woche, die Christian Berndt Ihnen vorstellt.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Neuengland im amerikanischen Bürgerkrieg. Die junge Jo, gespielt von Saoirse Ronan, will Schriftstellerin werden. Die Tante rät ab.
Du musst dich gut verheiraten.
Aber du bist nicht verheiratet, Tante Marsh.
Ja, Kindchen, ich bin ja auch reich.
Anders als Joes wenig wohlhabende Familie. Trotzdem ist Leben im Haus von Nachbarskindern, führen die vier Töchter Joes Stücke auf. Die neue Verfilmung des gleichnamigen amerikanischen Jugendbuchklassikers Little Women von 1868 beginnt stimmungsvoll. Die liberal erzogenen Schwestern sind sehr unterschiedlich. Meg zum Beispiel träumt zu Joes Entsetzen vom Heiraten.
Du solltest Schauspielerin sein und du solltest auf der Bühne stehen.
Dass meine Träume anders sind als deine, heißt noch lange nicht, dass sie weniger wert sind.
Seit 1917 wird Little Women durchschnittlich alle 20 Jahre verfilmt. Nun zeigt Greta Gerwig nach ihrem gefeierten Regiedebüt Lady Bird eine sehr erfrischende neue Version. An Witz steht sie George Cukors Verfilmung von 1933, in der Katharine Hepburn als anarchische Jo durch den Film jagte, nicht nach. Gerwig verfolgt einen feministischen Anspruch, presst die Figuren aber nie in ein heutiges Korsett. Die Schwestern bewegen sich glaubwürdig in den von Männern bestimmten Konventionen ihrer Zeit. Jo etwa muss ihren Roman den Wünschen des Verlegers anpassen.
Wenn die Hauptfigur eine Frau ist, sollte sie am Ende verheiratet sein. Oder tot. Eins von beidem.
Aber anders als in früheren Verfilmungen sind die Männer hier keine Langeweile. Timothy Chalamet sprüht als Joes dandyhafter Jugendfreund Laurie nur so vor Witz. Das gilt auch für die Schwestern, die jede für sich, auch die sonst eher am Rande stehende Amy, Konturen gewinnen und deren Situation der Film unsentimental reflektiert. Romantische Liebe erleben sie vor allem als Konzept, das sie in die Passivität drängt. Gerade weil die Kämpfe der Schwestern so realistisch ihrer Zeit angepasst sind, wirken sie so nachvollziehbar und aktuell. So spritzig und am Puls der Zeit hat man diesen Roman seit Cuker nicht mehr im Kino erlebt.
Vater, wenn Sie mich einberufen, dann kann ich nicht gehen. Wir töten unschuldige Menschen.
Franz, gespielt von August Diehl, eröffnet dem Priester, dass er den Dienst an der Waffe verweigern wird. Er war zwar schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in die Wehrmacht eingezogen worden, aber man entließ ihn wieder, weil Bauern als kriegswichtig gelten. Nun soll er wieder anberufen werden, aber während seines kurzen Dienstes hatte er die Verbrechen der Wehrmacht erlebt.
Du wirst sehr wahrscheinlich erschossen.
Ja.
Dein Opfergang würde für niemanden gut sein.
Terrence Malick erzählt seinen neuen Film »Ein verborgenes Leben« nach realem Vorbild. 1943 wurde der gläubige österreichische Bauer Franz Jägerstätter hingerichtet, weil er den Militärdienst verweigerte. Malick zeigt ihn als Helden, der unbeirrt seinem Gewissen folgt und mit seiner Konsequenz sogar den Richter, gespielt von Bruno Ganz in einer seiner letzten Rollen, in Zweifel stürzt. Er wird zu einer Art märtyrerhaften Heiligen, den Malick in gewohnt mystisch-elegischen Bildern im Einklang mit der Natur zeigt. Bezeichnenderweise weicht Malick in einem Punkt von der Historie ab. Der reale Jägerstätter war bereit, statt des Dienstes an der Waffe Sanitätsdienst zu leisten. Im Film lehnt er genau das ab. Malicks esoterische Heiligenpassion wird ihrem Helden, der zwar tief religiös, aber politisch klarsichtig war, kaum gerecht.
Ich habe schon alles gemacht. Betonieren, Klempnern.
Aber jetzt will Ricky für seine Familie ein Eigenheim und macht sich selbstständig als Kurierfahrer für einen Lieferservice. Der neue Film von Ken Loach, Sorry, We Missed You, erzählt in dokumentarischen Bildern von der modernen Arbeitswelt. Der Manager macht Ricky den Job schmackhaft.
Sie arbeiten nicht für uns, sie arbeiten mit uns.
Was das bedeutet, wird Ricky bald klar. Das Unternehmen hat den Profit, eher das volle Risiko und keine Freizeit mehr, weil die Zeitpläne viel zu eng getaktet sind. Ähnlich geht es seiner Frau Abby als Altenpflegerin. Darunter leidet die ganze Familie. Beschrieb Ken Loach in seinem letzten, in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Film »Ich, Daniel Blake« die fatalen Auswirkungen des britischen Sozialsystems, zeigt er in »Sorry, We Missed You«, wie der moderne Kapitalismus Familie und Gesellschaft zersetzt. Aber so bitter die Diagnose ausfällt, so charmant sind die glücklichen Momente geschildert, wie etwa ein seltener Familienausflug. Der Altmeister des britischen Sozialkinos Loach ist mit 83 Jahren auf der Höhe seiner Kunst. Der Film ist keine triste Sozialreportage, sondern ein aufrüttelnder Blick ins alltägliche Leben einer Familie. Und gerade in dieser ungeschminkten Normalität liegt eine ungeheure Wirkung.
Auf dem CTM-Festival für experimentelle, zeitgenössische und elektronische Musik, das gerade in Berlin läuft, da gibt es einen Film zu sehen über eine Ausnahmefigur. Der Film heißt Assurance und die Ausnahmefigur heißt Juba. Sie ist DJ und ja, eben weiblich in einer doch ziemlich männerdominierten Szene, wobei sie auf das Label Female DJ so gar keinen Wert legt. Azza Depeche Mode stellt Ihnen Juba und den Juba-Film vor.
Der Club ist in rotes Licht getaucht, im Hintergrund wird in weißen Blockbuchstaben Boiler Room an die Wand gestrahlt. Das Publikum tanzt ausgelassen. Spätestens seit ihrem Debüt bei der Plattform Boiler Room London ist Juba allen ein Begriff. Die DJ aus London lebt mittlerweile in Berlin, hat auf dem CTM-Festival und in diversen Clubs weltweit gespielt, Radioshows auf NTS und mittlerweile auch eine regelmäßige Sendung mit dem Namen Afro Electronic auf Kashmir Radio, einem Berliner Community-Radio. Ihr Sound?
My sound, It's difficult, yeah, because like principally I say I play music from Africa and the African diaspora.
Mein Sound? Das ist schwierig. Ich sage immer, ich spiele hauptsächlich Musik aus Afrika und der afrikanischen Diaspora, den Modern Electronica-Kram. Also nicht Afrobeat aus den 70ern, sondern Afrobeats mit einem S. Das ist ein Unterschied. Also Wizkid, Davido, Starboy, aber auch angolanischen und südafrikanischen House. Guten, coole Sounds aus Ostafrika.
Und Beilefunk. Oder wie Juba sagt, alles, was einen guten Bass hat. Sie ist zusammen mit ihren DJ-Kolleginnen Mina und Tasha LC Teil vom Kollektiv Boko Boko aus London, das unter anderem deshalb gegründet wurde, um Frauen, die gerade anfangen aufzulegen, Möglichkeiten zu geben, auf ihren Partys zu spielen. Die Diskussion um Sexismus in der Musikindustrie kennt sie aus Großbritannien und aus Deutschland, wollte aber wissen, wie die Debatte in Nigeria verläuft. Für ihre Dokumentation Assurance fährt sie nach Lagos und porträtiert drei DJs, die es geschafft haben, sich in Nigeria einen Namen zu machen. Wie in jedem anderen Land auch, sind Frauen hinter den Decks nicht allzu häufig anzutreffen wie Männer und verdienen auch weniger als ihre männlichen Kollegen. Auch das Netzwerken gestaltet sich ein bisschen schwieriger, weiß DJ Aizan.
When I meet a male DJ and we maybe we're playing at the same gig or something and I want his details to like actually connect as DJs and like maybe learn something of him or something.
Wenn ich einen männlichen DJ treffe, wir zum Beispiel auf der gleichen Veranstaltung auflegen und ich dann seinen Kontakt möchte, dann versteht er das manchmal falsch und fühlt sich berechtigt, mich anzumachen. Und ich denke mir dann, nein, das ist nur geschäftlich. Oft muss ich ein potenzielles Netzwerken mittendrin abbrechen, das mir geholfen hätte, weil ich merke, wo er mit seinen Gedanken wirklich ist und denke mir, ich spare mir die Kopfschmerzen.
Trotzdem, es werde langsam besser. Weibliche DJs werden besser behandelt und bekommen auch ein wenig mehr Aufmerksamkeit als früher. Auch wenn es DJ Yin am liebsten wäre, wenn ihr Geschlecht gar kein Thema mehr wäre.
Ich persönlich benutze die Female DJ Hashtags nicht. Ich will kein Female DJ sein, was auch immer das sein soll. Lass mich einfach DJ sein. Musik kennt kein Geschlecht.
Why break it down into female and male DJs? It's music we're playing. Music knows no gender, really.
Juba führt durch den Film, interviewt die drei Protagonistinnen und bleibt selbst eher im Hintergrund, obwohl sie aus einer ähnlichen Position sprechen könnte. Wie geht sie selbst damit um, mit Vorurteilen ihr gegenüber, wenn sie auflegt?
I kind of learned quite quickly to just sort of.
Was ich schnell gelernt habe, ist, verhalte dich so, als hättest du das Selbstbewusstsein eines weißen Mannes. Das ist mein Lebensmotto. Viele weiße Männer, vor allem die Mittelklasse, privilegierte weiße Männer, haben diese Mentalität, alles zu können und für alles gut genug zu sein, weil sie niemanden haben, der ihnen jemals das Gegenteil sagt. Diese Mentalität ist dir inhärent von Geburt an. Also, wenn ich gebucht werden will, dann sage ich, hey, ich bin DJ und ich bin großartig.
Things like that. Like, so if I get a booking or I want to get a booking, I'm like, hey, I'm this DJ, I'm great, you know.
Juba. Wir sind hier die einzige Sendung mit einem eigenen Soundarchäologen, der sich für uns in die entlegensten Winkel des menschlichen Soundverstandes begibt und immer wieder neue Fundstücke rausfischt. Das hat er auch heute getan. Fundstück Nummer 168. Bitteschön.
Fundstück.
In einem vornehmen Hotel in New York baute der Düsseldorfer Hörspielautor und Künstler Ferdinand Krivet am 21. Juli 1969 geliehene Fernseher und Radios auf. Vor ihnen positionierte er drei Tonbandgeräte zum Aufnehmen. Es war der Tag der ersten Mondlandung. Neben der Berichterstattung über das Ereignis interessierte Krivet die Rolle von Sprache. Er hatte erkannt, dass die Wortkunst im Zeitalter der Massenmedien nicht nur Bücher, sondern auch Rundfunk und Fernsehen nutzen muss. Mit seinem fürs Radio entstandenen 21-Minuten-Hörtext Apollo Amerika erweiterte Krivet den Literaturbegriff in die Öffentlichkeit hinein, dahin, wo die Medien stattfinden.
Code A09er, all systems go, men's countdown, countdown, 10, 9, 8, 7.
The lunar command poles are free from you know who.
For 50,000 years,
he has learned to fly like a bird,
swim like a fish, even reach for the moon.
Sam,
For all mankind.
Rest of mankind.
To all mankind.
How do you feel about the fact that we got there ahead of the Russians?
All mankind. All mankind.
To all mankind.
Mankind has made a giant leap.
Giant leap for mankind.
9, 9, 9.
Radio check, radio check, over. Radio check, radio check.
The year 2000, on this earth, have visited new worlds. The year 2000, I know this will happen. As I look forward and dream about that future, I hope that we can go to the new worlds together.
In the beginning, God created the heavens.
What Apollo has begun.
The mission began with the traditional
study. The beginning of an era when man understands the universe around him. And the beginning of an era when man understands himself.
Lord God, our Heavenly Father.
Mr. President and Mrs. Nixon. Mr. Vice President, Mrs. Agnew. Mike and Mrs. Collins. Buzz and Mrs. Aldrin. Neil and Mrs. Armstrong. Chief Justice and Mrs. Berger.
Members of the diplomatic corps.
Mr. President, Mrs. Nixon. Mr. Vice President. Mrs. Agnew, Vice President, and Mrs. Humphrey, members of the Cabinet, the Congress.
But when the Russians orbited a second Sputnik weighing a full 1,000 pounds, Americans rebelled.
Okay, jetzt bin ich leicht hypnotisiert von Apollo America im Fundstück 168 von Paul Paulun. Dies und alle 167 anderen Fundstücke finden Sie übrigens unter deutschlandfunkkultur.de/Fundstück.